Ja, der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Markus-Evangelium, dem ersten Kapitel, und das sind die Sätze 40 bis 45. Einmal kam ein Mann zu Jesus, der an Aussatz erkrankt war. Er fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann wurde rein. Sofort schickte Jesus ihn weg. Er schärfte ihm ein: Pass auf, dass du niemandem irgendwas davon erzählst. Geh, zeige dich dem Priester und bring die Opfer, die Mose vorgeschrieben hat, um deine Reinheit wiederherzustellen. Das soll ihnen als Beweis dienen, dass ich das Gesetz achte. Aber der Mann ging weg und verkündete überall, was Jesus getan hatte. Bald konnte Jesus nicht mehr unerkannt in eine Stadt kommen. Deshalb blieb er an abgelegenen Orten. Trotzdem kamen die Leute von überall zu ihm. Ja, eine klassische Heilungsgeschichte, und wahrscheinlich habt ihr schon mal von dieser oder ähnlichen Geschichten gehört, wo Aussätzige zu Jesus kommen. Und ich glaube auch, wir haben alle irgendwie so eine gewisse innere Vorstellung, wie das wohl ausgesehen hat und wie das mit den Aussätzigen war. Und ein Bild, was viele von uns prägt, kommt auch aus Filmen, und deswegen habe ich einen Film mitgebracht, wo wir mal sehen, wie so die Situation von Aussätzigen von Hollywood vorgestellt wird.
Gibt es hier einen Weg in das Tal?
Bist du wahnsinnig? Mach, dass du hier wegkommst.
Ich suche nach zwei Frauen, Mutter und Tochter.
Hier gibt es viele Frauen.
Aus der Familie von Ur.
Wir haben hier keine Namen.
Ja, sieht ganz schön gruselig aus. Ich finde allein diese Aussage irgendwie: wir haben keine Namen. Also, boah, ich meine, also Ben-Hur ist ein klasse Film, irgendwie immer noch einer meiner Lieblingsfilme, also der alte, ich meine, den neuen kannst du echt in die Pfeife rauchen. Aber die Sache von diesem Bild und diesem Tal, ich weiß nicht, wie ich das als das erste Mal diesen Film gesehen habe, war das für mich, als wenn er da in die Hölle hinabsteigt oder so. So war die Sache gar nicht ganz. Und von daher ist mein erster Punkt der Predigt der: Wie sah das eigentlich mit dem Aussatz aus? Was war das eigentlich und wie lief das eigentlich ab? Also, was ist eigentlich Aussatz? Unter dem Wort Aussatz wurden in der damaligen Zeit verschiedene Hautkrankheiten zusammengefasst. Im Zentrum dieser ganzen Definition steht natürlich der Aussatz, das, was wir heute eher Lepra nennen. Aber die diagnostischen Möglichkeiten der damaligen Zeit waren nicht so genau ausgearbeitet, dass man genau unterscheiden konnte zwischen irgendwelchen anderen infektiösen Hautkrankheiten und Lepra. Von daher können wir davon ausgehen, wenn in der Bibel die Rede von Aussatz ist, dass es ja unterschiedliche Krankheiten sein können, die darunter zusammengefasst sind. Allerdings haben sie alle gemeinsam, dass die Leute, die diese Krankheiten haben, dass sie von der normalen Gesellschaft abgetrennt werden. Und das liegt daran, dass diese Krankheiten ansteckend sind und dass es in der damaligen Zeit keine wirkungsvollen Heilmittel gab. Lepra ist erst seit den 1940er Jahren heilbar, indem Sulfonamid-Therapie entwickelt worden ist. Das heißt also, über einen Großteil der Zeitgeschichte, die wir kennen, ist Lepra eine unheilbare Krankheit gewesen. Und die einzige Möglichkeit, sozusagen dem zu begegnen, war, nicht Leute heilen zu können, sondern Leute aus der Gemeinschaft herauszunehmen, damit nicht der Rest der Gemeinschaft auch noch krank wird. Dabei muss man dazu sagen, dass Lepra zwar eine ansteckende Krankheit ist, aber das ist nicht wie der Norovirus. Es ist auch eine Tröpfcheninfektion, aber man muss schon engeren Kontakt haben, um an Lepra angesteckt zu werden. Aber das Risiko, mit so einer gefährlichen Krankheit infiziert zu werden und daran zu sterben und auch auf sehr unangenehme Weise zu sterben, ist natürlich hoch. Von daher hat man versucht, dagegen Maßnahmen zu ergreifen, und Hygiene war damals noch nicht möglich, aber Isolation. Daher Aussatz, die Menschen wurden ausgesetzt. Also diese Krankheit ist gar nicht so ansteckend. Das heißt also, wenn es heißt, Jesus fasste den Mann an, war das sozusagen keine todesmutige Handlung, dass gleich die Lepra auf Jesus überspringt und damit schon das zweite Wunder geschieht, der Sohn Gottes kriegt keine Lepra, sondern es war einfach sozusagen nur ein Zeichen der Nähe, was Jesus einem Menschen gibt, der abgelehnt, der ausgesetzt worden ist. Also für eine Gemeinschaft ist es eine wichtige Sache für das gemeinsame Überleben, bei solchen ansteckenden Krankheiten gewisse Regelungen zu haben, wie man damit umgeht und wie man der ganzen Sache Herr wird. Und dementsprechend beschreibt das mosaische Gesetz auch genau, wie man bei Hautveränderungen vorgehen soll. Da steht zum Beispiel im 3. Mose, den Text müsste ich haben. Ich fange einfach nur mal ein Stück an zu lesen, dass ihr merkt, wie das Ganze ausdifferenziert ist. Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet, liegt Verdacht auf Hautaussatz vor. Man soll ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll das Übel auf der Haut untersuchen. Wenn das Haar an der kranken Stelle weiß wurde und die Stelle tiefer als die übrige Haut liegt, ist es Aussatz. Nachdem der Priester das Übel untersucht hat, soll er den Erkrankten für unrein erklären. Wenn aber auf der Haut ein weißer Fleck besteht, der nicht merklich tiefer als die übrige Haut liegt, und das Haar nicht weiß geworden ist, so soll der Priester den Befallenen für 7 Tage absondern, also in Quarantäne tun. Am 7. Tag untersucht er ihn wieder. Wenn er mit seinen eigenen Augen feststellt, dass das Übel gleich geblieben ist und sich nicht auf der Haut ausbreitet, soll er ihn noch einmal für 7 Tage absondern. Und so weiter und so fort. Ihr seht also, dass in dem mosaischen Gesetz drin enthalten ist, wie man mit Menschen umgeht, die solche Hauterkrankungen haben. Und der Grund ist der, dass es darum geht, die Volksgemeinschaft zu schützen, die Leute, die zusammenleben, zu schützen davor, dass solche Krankheiten sich weiter ausbreiten. Dann gibt es natürlich auch noch eine Regelung darüber, wie sich jetzt so ein Erkrankter verhalten soll. Also wenn du jetzt diese Diagnose gekriegt hast, Aussatz oder so, was sollst du dann machen? Und auch das wird im 3. Buch Mose beschrieben, da heißt es, der Aussätzige soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungepflegt lassen. Er soll den Schnurrbart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Solange das Übel besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Das heißt also, der soll nicht in der direkten Nähe seiner Mitmenschen leben, aber da ist keine Rede von, dass er in so ein gruseliges Tal rein muss und dorthin verbannt wird. Das heißt also, wir können also sehen, dass diese Sache da aus Ben-Hur einfach eine Dramatisierung ist. Was man auch noch bedenken muss, ist, wir lesen die Bibel und lesen dann so 3. Mose irgendwie und denken, oh boah, das haben die Israeliten alles so gemacht. Aber ihr wisst ja, wie es mit Verkehrsregeln ist. Auch nicht alle Menschen fahren 50 in geschlossenen Städten. Von daher können wir auch ausgehen, dass diese Regel mit dem Aussatz auch sicherlich mal stärker, mal weniger stark beachtet wurde, je nachdem, wie gefährlich das Ganze aussah. Und sicherlich auch, welche Position ein Mensch hat. Davon werden wir gleich auch noch ein bisschen was hören. Also, wenn jemand so eine Krankheit hat und als aussätzig erklärt worden ist, dann muss er sich also von den Leuten trennen. Wichtig in diesem ganzen Kontext ist, dass rein und unrein im Vokabular des Alten Testamentes nicht nur Krankheit und Hygienezustand beschreiben, sondern auch ein religiöser Ausdruck ist. Rein und unrein betrifft nicht nur, ob ich eine Krankheit habe oder nicht, oder ob ich eine Infektion habe, sondern es betrifft auch Situationen, dass ich unrein bin, weil ich sozusagen vor Gott gesündigt habe, oder dass ich rein bin, weil meine Schuld mir vergeben ist. Das heißt, für die damaligen Menschen hat sich sozusagen Krankheit und mein Verhältnis zu Gott, mein Status vor Gott, haben sich miteinander vermischt, allein dadurch, dass die Worte die gleichen waren. Also wenn jemand von sich aus einfach nur sagte, ich bin unrein, konnte das also viele Gründe haben. Es konnte sein, dass er halt Aussatz hat. Das konnte sein, dass er über einen Friedhof gelaufen ist und da Tote eingebuddelt waren und er sich dadurch verunreinigt hatte. Es konnte sein, dass er Dinge getan hat, von denen er der Meinung ist, dass sie nicht angemessen vor Gott sind. Es konnte also viele verschiedene Gründe haben. Und in der Bibel, im Alten Testament, werden auch unterschiedliche Geschichten erzählt, wo Schuld und Aussatz eng miteinander verbunden erzählt werden. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von Miriam, der Schwester Moses, die irgendwie ziemlich über den Mose abgelästert hat. Und der Mose war so angeblich so super demütig und hat sie ruhig lästern lassen. Aber Gott fand das nicht und dann hat Gott Miriam mit Aussatz bestraft. Allerdings für 7 Tage. 7 Tage lang war sie aussätzig. Das heißt, man könnte sagen, sie hat eine Auszeit gekriegt. 7 Tage mal außerhalb des Lagers irgendwie. Wird in Schulen auch mittlerweile gemacht, oder? Dass wenn Kinder irgendwie einen Quatsch machen, dass sie irgendwie in so einen Extraraum gehen oder so. Ja, okay, war vielleicht doof, diese Bemerkung. Okay, also Miriam hat eine Auszeit gekriegt, für 7 Tage aussätzig. Dann gibt es die Geschichte von Naaman. Das ist eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten. Die kommt direkt nach Jephtha, dem Hurensohn. Naaman ist ein ganz spannender Typ, ein ausländischer General, der auch Aussatz hat. Und da kann man schon nämlich den Punkt sehen, dass diese Lebenssituation anders ist. Wenn du General bist und für deinen König viele Kriege gewonnen hast, dann kannst du Aussatz haben und trotzdem noch in deinem Palast rumlaufen. Das ist im Grunde auch wie in der heutigen Zeit. Bei den Krankheiten sind wir alle gleich, aber manchmal sind die Menschen mit Einfluss und Reichtum doch ein bisschen gleicher. Also Naaman. Und der Naaman geht dann zum Propheten Elisa, lässt sich von dem heilen. Der macht das auch. Und weil, wenn Gott gibt, wir kein Geld dafür nehmen können, weil es ja eine Gabe von Gottes ist, nimmt Elisa auch kein Geld von Naaman, aber sein Diener, der Gehasi, der rennt dann hinter dem Naaman hinterher und sagt, der Elisa hat sich das noch anders überlegt, der möchte doch ein bisschen Geld haben. Und dann gibt der Naaman freudig dem Gehasi Geld und daraufhin sagt dann der Elisa zu ihm, hier, wenn du das Geld von dem Naaman hast, dann hast du auch den Aussatz vom Naaman. Und daraufhin wird dann Gehasi aussätzig. Und dann gibt es noch einen König Usia, der im Tempel opfern will. Und eigentlich ist das der Job der Priester. Aber ich meine, er ist König, er ist Chef, er kann das sowieso alles besser, ihr würdet es mögen. Und deswegen geht er einfach hin und opfert selber und bekommt daraufhin Aussatz auf der Stirn. Genau, da ist also definitiv Aussatz in diesem Falle auch wieder als Strafe erwähnt. Okay, es gibt also diesen Zusammenhang zwischen Strafe einerseits und Aussatz, also zwischen Sünde und Aussatz. Woher kommt das? Das kommt nicht nur daher, und das ist mein zweiter Gedanke, Aussatz und Sünde, dass das Wort rein und unrein für beides gilt. Es geht auch um eine Idee, die dahinter ist. Der Aussatz befällt gesunde Haut und bringt gesunde Haut in einen Zustand, der sozusagen schädlich ist für die eigene Haut und für andere. Eigentlich ist die Haut gedacht, so zu funktionieren, wie sie funktioniert, aber der Aussatz sozusagen ist eine Fehlfunktion und diese Fehlfunktion bedeutet, dass es Leben zerstören kann, sowohl der betroffenen Person wie auch die Person drumherum. Und das ist die biblische Vorstellung von Schuld. Gott hat uns geschaffen zu seinem Ebenbild, das heißt, er hat uns ähnlich gemacht, wie er selber ist, von seiner Art und Weise. Und Schuld ist sozusagen der Punkt, wo wir von Gottes Wegen abgehen und eigene Wege gehen und somit sozusagen nicht mehr den Auftrag, den Zweck erfüllen, den wir eigentlich in uns hineingelegt haben. Und dann beschädigen wir unser Leben durch diese Schuld und unter Umständen das Leben anderer. Und genauso wie Aussatz ansteckend ist und unter Umständen einen Einfluss auf andere Leute haben kann, indem andere damit angesteckt werden, ist es sozusagen auch mit der Schuld. Wenn wir an anderen schuldig werden, kann es passieren, dass das nicht nur einen Effekt auf uns hat, dass wir was getan haben, was falsch ist, sondern dass andere Leute unter Umständen durch dieses Fehlverhalten so geschädigt werden, dass sie vielleicht unter Umständen selber irgendwie Dinge tun, die sie gar nicht tun wollen. Ich habe neulich eine Rede gesehen von Dolph Lundgren, so einem Actiondarsteller, und der erzählt, dass er als Kind von seinem Vater tierisch verprügelt worden ist, er und seine Mutter. Und der Vater war genauso ein Riesenkerl wie Dolph Lundgren, und Dolph Lundgren hat dann versucht, so schnell wie möglich von zu Hause wegzukommen. Und erlebt dann aber, dass er genau wie sein Vater später, als er verheiratet ist und Kinder hat, anfängt zu saufen und auch seine Kinder verprügelt. Da können wir also sehen, dass sozusagen der Aussatz, die Krankheit, die dieser Vater hatte, dieses Fehlverhalten, dass sich das auf den Dolph Lundgren übertragen hat und ihn sozusagen in eine Situation gebracht hat, wo er tatsächlich das, was er selber als Kind gehasst hat, selber weitergibt an seine Kinder. Und in diesem Vortrag erzählt er davon dann, welchen therapeutischen Weg er gegangen ist, um sozusagen mit sich selber, mit seinem schon verstorbenen Vater und seinen Kindern ins Reine zu kommen. Das bedeutet also, warum Sünde und Aussatz so ein bisschen vom Denken her in der Bibel parallel gesehen werden. Beides ist quasi eine ansteckende Sache. Beides zerstört das Leben so, wie es eigentlich gedacht ist, und verändert es in eine Richtung, in der Leben schwer wird, in der Leben unter Umständen nicht nur schwer wird, sondern sogar zerstört wird. Okay, jetzt kommt mein dritter Gedanke. Und da geht es darum, was machen wir jetzt, heute, hier in Freiburg? Ich glaube, es gibt nicht viele Leprakranke in Freiburg. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Was betrifft uns also diese Geschichte? Und wenn wir einen Leprakranken jetzt heute Nachmittag begegnen würden in der Stadt, weil wir gerade noch ein Eis essen gehen, würden wir wahrscheinlich auch nicht den Mut haben, zu dem hinzugehen und dem die Hand aufzulegen und zu sagen, sei geheilt. Wie können wir das also in unser Leben übertragen? Ich weiß nicht, kennt ihr auch diese Redewendung, die haben mich behandelt wie einen Aussätzigen? Auch wenn wir nicht diese Krankheit von Lepra haben, ist es so, dass es die unterschiedlichsten Gründe gibt, warum Menschen wie Aussätzige behandelt werden. Das kann unter Umständen auch schon beim Aussehen anfangen. Du hast nicht eine weiße Hautveränderung, aber du bist dicker als die anderen. Oder hast eine Hakennase oder irgendetwas, was irgendwie gerade der angesagten Norm nicht passt, und schon wirst du gemobbt. Was passiert da in Schulen? Ne? Was haben die Kinder falsch gemacht, die unter Umständen der Prügelknabel für alle sind? Ich meine, manchmal sind die wirklich schräg, aber manchmal haben die einfach nur Pech gehabt und es hätte jeden erwischen können. Und auch am Arbeitsplatz oder vielleicht in der Verwandtschaft, in der Familie. Irgendwo gibt es doch immer wieder schwarze Schafe, Menschen, die wie Aussätzige behandelt werden. Und ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wenn wir den Weg Jesu gehen wollen, dann ist unsere Aufgabe nicht, bei den Schönen und Reichen zu sein, sondern bei den Aussätzigen zu sein. Das ist eigentlich unser Ort. Wir sollten eigentlich nicht neben den Erfolgreichen stehen und sagen, ha, lass den Glanz deiner erfolgreichen Sonne auf mich abstrahlen, weil ich möchte auch toll sein, sondern eigentlich ist unser Auftrag, bei den anderen zu sein. Und das kann unter Umständen auch bedeuten, dass wir abrutschen und dass wir dann selber auch als Leute gesehen werden, die nicht so richtig dazugehören, weil sie sich ja mit Leuten abgeben, die nicht reinpassen. Ich weiß ganz genau, dass das als Jugendlicher für mich in der Schule eine total fummelige Situation war, weil ich auch so Predigten gehört habe und weil ich dann auf der einen Seite mich mit den Leuten, die immer verarscht wurden, solidarisieren wollte, aber auf der anderen Seite war ich auch der, der immer beim Fußball, und ihr könnt den Ralf noch nehmen, den Berger noch nehmen, irgendwie, das heißt, ich war selber auch nicht so angesehen, das heißt also, ich hätte auch schnell in diese Grube mit reinrutschen können, und ich weiß als Jugendlicher, dass es für mich so ein Eiertanz war, einerseits zu den Leuten zu stehen, die ja, heute würde man sagen, gemobbt werden, und andererseits aber nicht selber zum Opfer zu werden, sondern irgendwie noch so ein bisschen Abstand zu halten. Das war für mich immer eine herausfordernde Sache. Und das kann wirklich schwierig sein. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wir müssen gar nicht unbedingt sagen können, sei geheilt und können Aussatz heilen, sondern unser Auftrag ist, meiner Meinung nach, bei den Menschen zu sein, die Schwierige haben, die aus welchen Gründen auch immer unter Umständen ja, ausgestoßen sind. Interessanterweise ist es so, Jesus heilt diesen Mann nicht nur und sagt, geh, zeig dich dem Priester, sondern er sagt, geh, zeig dich dem Priester und bring die Opfer, die Mose vorgeschrieben hat. Das heißt, Jesus sagt ihm, pass auf, du musst jetzt, wenn du wieder in die Gesellschaft hineingehören möchtest, musst du dich auch entsprechend verhalten. Du musst dich wirklich auch entsprechend verhalten. Und du kannst nicht jetzt einfach sagen, ey, scheiß auf die Gesellschaft, die haben mich sowieso alle nicht gemocht und so. Jesus hat mich geheilt, Halleluja, irgendwie, was ihr alles sagt, ist egal. Sondern Jesus sagt, wenn du sollst ja ein Teil der Gesellschaft sein, du brauchst die Menschen um dich herum. Und wenn du ein Zeugnis für mich sein willst, dann musst du auch glaubhaft sein. Also integrier dich. Und das ist jetzt echt schwierig, was ich jetzt sage. Aber manchmal ist es so, dass Leute, die so ein bisschen abseits stehen, auch manchmal so ein bisschen merkwürdig sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin auch merkwürdig. Also ich meine, wer mich noch nicht kennt, irgendwie, wenn du mich näher kennenlernen solltest, wirst du merken, ich bin relativ merkwürdig. Fragt meine Frau, ich bin eigentümlich. Und ich glaube, es geht nicht nur darum für uns als Christen, dass wir sozusagen versuchen, Menschen zu integrieren, die vielleicht draußen stehen, sondern ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite ihnen auch ganz genau sagen, diese oder jene Sache kannst du nicht machen. Also wir haben mal auf einer Konfirmandenfreizeit viele Jahre, ganz in einem ganz anderen Ort, keiner kann das kennen, haben wir einen Jungen gehabt, der hat gestunken. Ey, der hat so gestunken, dass dir echt schlecht wurde in dem seiner Nähe. Und dementsprechend haben die ganzen Konfis den gemobbt. Und ich meine, keiner wollte mit dem im Zimmer. Ich meine, ist logisch, ne? Und da habe ich so als guter Pfarrer, Integrationspfarrer gesagt, wir sind alle gleich hier, ihr habt den im Zimmer und fertig. Und dann sind die abends zu mir gekommen und haben sich beschwert, ey, der wird so stinken. Da bin ich bei denen ins Zimmer gegangen und es hat echt gestunken, ne? Und dann habe ich ihm gesagt, hier, pass auf, ey, du musst erst mal duschen gehen. Geh mal duschen. Und da habe ich die Anziehsachen von dem gesehen und ihr könnt euch das nicht vorstellen, ey. Später beim Hausbesuch habe ich festgestellt, ja, egal, aber verstehst du, es war sozusagen wichtig auch dem zu sagen, hey, wenn du von den anderen Kids akzeptiert wirst, musst du dich waschen irgendwie, ne? Ja, der hatte keine Seife, keine Zahnbürste, alles, was man so als Hygienegegenstände mithaben sollte, hat der nicht gehabt. Dann haben wir dem da was geliehen. Also, Jesus integriert diesen Mann, gibt ihm eine Anweisung und sagt, pass auf, du warst jetzt so lange außerhalb der Gesellschaft, ich hole dich wieder in diese Gesellschaft rein. Aber du musst auch gucken und achten auf das, was du tust. Und deswegen integriere dich, geh zum Priester. Okay? Beides gehört sozusagen dazu. Einerseits sich Menschen anzunehmen und andererseits ihnen aber auch helfen und ihnen unter Umständen auch Dinge zu sagen, die sie nicht hören wollen, wie zum Beispiel, das war jetzt schräg. Da darfst du dich nicht wundern, wenn Leute einen Bogen um dich machen. Okay. Mein vierter und letzter Gedanke. Richtig beten lernen. Ich denke, wir alle wollen doch mal richtig beten lernen. Also so, dass wenn wir beten, dass es auch eintrifft. Bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, oder? Das wäre doch total super, wenn es irgendwie so einen Trick gäbe. Und wenn du den anwendest, dann wird dein Gebet jedweder Art erhört. Und da gibt es auch ganz viele Bücher und wir machen wahrscheinlich auch Erfahrungen und überlegen darüber. Und ich glaube, wir glauben, dass wir wissen, was wichtig ist. Nämlich, wir müssen Glauben haben. Wir müssen den Glauben haben und wenn wir den Glauben haben, dann wird Jesus das tun. Das sagt Jesus ja selber auch, ne? Da konnte ich nicht helfen, da war kein Glaube, als er in Nazareth war. Ne? Okay, also Glaube. Also, überlegen wir, wie müssen wir Glauben haben? Das heißt also, wir versteifen uns darauf, dass Jesus das jetzt tun wird und dann bauen wir uns vor Gott auf und sagen mit besonders bestimmender Stimme, um deutlich auszudrücken, dass wir jetzt richtig feste glauben, Gott, tu das. Und dann sind wir vollkommen fertig, wenn Gott das nicht tut. Warum? Warum hat Gott das nicht getan? Und die einfachste Antwort darauf ist, naja, wir haben halt noch nicht richtig geglaubt. Wir müssen da noch ein bisschen fester glauben, uns ein noch bisschen fester darauf versteifen. In dieser Geschichte können wir ganz deutlich sehen, wie richtiges Gebet und richtiger Glaube ist. Wenn du nochmal den Text machen könntest. Der Mann sagt zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Wenn du mich willst, kannst du mich reinmachen. Das ist interessanterweise keine Bitte oder Frage, sondern ein Aussagesatz, oder? Deutschlehrer? Das ist doch ein Aussagesatz. Das ist keine Interaktion im Sinne von mach mal, tu mal oder so, sondern eine reine Aussagesatz. Allerdings, die Aussage ist, du kannst. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Das heißt, dieser Aussagesatz erfüllt auf einer Seite die Bedingung, dass er deutlich macht, bei diesem Menschen ist Glauben. Weil er sagt nämlich, du kannst. Aber der riesengroße Unterschied zu vielleicht zu manchen Gebeten, was wir beten, zumindest was ich bete, drückt dieser Satz nicht nur einen Glauben aus, sondern auch einen Respekt. Den Respekt davor, dass Gott den freien Willen nicht nur uns Menschen gegeben hat, sondern den freien Willen für sich selber auch einfordert. Gott will tun, was er tut. Und diese Formulierung, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, drückt auf der einen Seite den festen Glauben aus, du kannst das. Und gleichzeitig lässt er Jesus die Option frei, du kannst es wollen, du kannst es auch nicht wollen. Es ist deine Entscheidung, denn du, Jesus, machst die Sache ja. Und mit dieser Formulierung haben wir meiner Meinung nach auch eine mögliche und wichtige Antwort darauf, warum Gott vielleicht eins unserer Gebete nicht erhört hat. Und es ist eine so schnöde, so simple Antwort, aber sie ist einfach manchmal vielleicht wahr. Gott wollte nicht. Warum auch immer? Keine Ahnung. Aber Gott wollte nicht. Und die Art und Weise, wie dieser Mann zu Jesus spricht, macht er deutlich, ich vertraue auf dich und ich weiß, dass du das kannst, dass du das drauf hast, aber ich gebe dir auch den Freiraum. Und all unsere persönlichen Überzeugungen, all unser Wollen, das wir unbedingt wollen, auch kein Proklamieren, auch kein Dauerbeten, auch kein Fasten, auch kein Königskinder sein, nichts in der Welt bringt Gott dazu, etwas zu tun, wenn er es nicht wirklich will. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir in unsere Gebete, wenn wir Gott schon um etwas bitten wollen, dass wir mit einrechnen und einbeziehen die Idee, dass Gott unter Umständen nicht will. Und er sich auch noch nicht mal rechtfertigen muss vor uns, sondern einfach nicht macht. Jesus nimmt das meiner Meinung nach wahr. Dieses Vertrauen des Mannes und gleichzeitig dieser Respekt vor Jesus, dass Jesus sein eigener Herr ist und selber entscheidet, was er tut und was er nicht tut. Denn er antwortet nicht einfach nur, sei rein, sondern er antwortet zuerst, ich will, sei rein. Das heißt, Jesus nimmt meiner Meinung nach ganz deutlich diesen Gedanken auf, den der Mann ihm zeigt, du hast die Möglichkeit, aber es hängt von deinem Willen ab. Und Jesus antwortet darauf, ja, ich will. Er macht ihm deutlich, hey, ich stehe auf deiner Seite, ich will es wirklich. Dass er nicht diesen Punkt einfach übergeht und einfach nur sagt, sei rein, ist für mich ein Hinweis darauf, dass es nicht eine Höflichkeitsfloskel war, sondern dass es wirklich an dieser Stelle um eine Einstellung geht. Deswegen nimmt Jesus dieses auf und sagt diese beiden kurzen Sätze. Ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die manchmal das Problem haben, nicht zu akzeptieren, dass Gott seine eigenen Wege, seine eigenen Pläne, seine eigenen Gedanken hat. Im Jakobusbrief gibt es zum Beispiel eine Stelle, da heißt es, ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Ihr wisst doch gar nicht, was der morgige Tag bringen wird. Was ist denn euer Leben? Ein Dampfwölkchen, das für kurze Zeit sichtbar ist und gleich wieder vergeht. Stattdessen sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir am Leben bleiben und dieses oder jenes tun. Dieser Satz drückt für mich aus, dass der Mensch, der diesen Brief geschrieben hat, dass der wahrnimmt, dass Gott seinen eigenen Willen hat und dass wir letzten Endes von Gottes Willen abhängig sind und dass wir Gott zu nichts zwingen können, sondern wir das einfach akzeptieren müssen. Das sind die Dinge, die ich euch mit auf den Weg geben wollte, was Aussatz ist und damals gewesen ist, wie die Verknüpfung zwischen Aussatz und Schuld zusammenkommt, dass wir eine Aufgabe haben, nämlich für Menschen einzustehen, die wie aussätzlich behandelt werden und dass, wenn wir unsere Gebete zu Gott sprechen, dass wir immer daran denken, dass Gott seinen eigenen Willen hat und dass wir lernen müssen, das zu respektieren und dass wir unser Gebet in Glauben ausdrücken können, ohne aber Gott in irgendeiner Form in Zugzwang zu bringen, sondern ihn einfach sozusagen Gott sein lassen können. Jetzt lasst uns Zeit nehmen für einige Lieder, die das Musikteam vorbereitet hat. Und ich möchte euch einladen, euch darauf zu konzentrieren. Diese Lieder drücken aus, dass Gott handelt, dass Gott für uns handelt und dass Gott bei uns ist und dass wir ihm vertrauen können.